Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
November 2025, ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und wir sprechen über Woche 9 in der NFL. Bis auf ein Spiel liegen alle hinter uns. Und wir hatten das Spiel der Spiele, die Bills gegen die Chiefs, das Spiel der AFC in den letzten Jahren. Und letztendlich ist es ja genauso gekommen wie die letzten Jahre auch.
Ja.
Die Bills haben das Regular-Season-Game gewonnen. Ist jetzt, ich glaube, das fünfte in Serie.
Ja.
Vielleicht ein schlechtes Omen, weil bisher haben sie dann danach immer das Playoff-Spiel verloren, wenn es zu einem gekommen ist. Josh Allen hat geliefert, aber ich würde mit der Defense der Bills anfangen. Weil definitiv. Das war eine noch entscheidendere Performance eigentlich auf der Seite des Balls. Die Defense der Bills mit einem super starken Auftritt. Dauerdruck auf Patrick Mahomes. 3 Sacks, 15 Quarterback-Hits. Patrick Mahomes musste extrem viel improvisieren. Das hat er auch, finde ich, häufig ganz gut gemacht. Also einige Scramble-Plays, die die Chiefs da dann noch zustande bekommen haben. Aber er wurde so oft zu diesen Desperate Throws einfach gezwungen, die manchmal geklappt haben, manchmal nicht. Einmal vor allem nicht geklappt bei der Interception, die er dann hatte. Aber die Bills haben es geschafft, die schlechteste Completion Percentage, wie viel man auch auf dieses Stat geben möchte, aber das war die schlechteste Completion Percentage in der Karriere von Patrick Mahomes. Joey Bosa mit einem sehr starken Spiel. Dann von dir ja angesprochen, Rookie-Corner Maxwell Harrison mit einigen Plays, mit richtig Impact. Cole Bishop mit einem überragenden Spiel. Der hatte alleine 4 Pass-Breakups. Einer davon, oder 2 direkt hintereinander. Und das waren 3. und 4. Versuch. Also direkt mal ein Drive auch beendet, der Chiefs. Sie haben so ein paar Big-Plays eingeschenkt bekommen. Aber Down für Down einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Es gab eine Situation kurz vor der Halbzeit, wo sich die Bills-Defense so ein bisschen auflöst, da wo die Chiefs mit 2 Pässen übers halbe Feld kommen und in der Red Zone sind. Ja, aber dann 3 Plays von der 1-Yard-Line und die Chiefs, in Klammern Ausrufezeichen, die Chiefs schaffen es nicht, einen Touchdown zu machen. Die Bills für mich die entscheidende Unit in diesem Matchup.
Ja, also normalerweise ist Completion Percentage sowas, auf das ich nicht mal schau, ehrlich gesagt. Same, also wenn ich jetzt ein Spiel analysiere, gucke ich gar nicht drauf. So.
Ich habe nur irgendwo diese Line gelesen oder diesen Fakt gelesen. Genau, das ist schon dann beeindruckend.
Nee, es ist beeindruckend. Also es war das erste Mal für Mahomes in einem Spiel, in dem er nicht die Hälfte seiner Pässe anbringt, also weniger als die Hälfte seiner Pässe. Und ich finde es halt hier tatsächlich sehr treffend, weil ein Teil dieses Spiels auch erzählt aus Sicht der Offense. Weil Kansas City, also wenn wir über Mahomes nachdenken, so eine Completion Percentage, was ist so eine Mahomes Standard Completion in der Chiefs Offense die letzten 3 Jahre? Das ist ja ganz viel dieses Quick Rhythm Passing Game. Was in den letzten Wochen, darüber haben wir ja gesprochen, erst kam Worthy zurück, dann Rice zurück und das sah so viel runder aus und sie haben eben diese schnellen Pässe immer wieder auch bekommen.
Ja.
Das ist ja letztlich dann, keine Ahnung, davon wirft er, also hat er irgendwie, das sind alleine, weiß ich nicht, 15 Completions oder sowas normalerweise jede Woche. Da kamen sie nie rein in dem Spiel. Es gab keine Phase in dem Spiel, wo sie mal über mehrere Drives dieses Quick-Rhythm-Passing-Game aufgezogen haben. Das ist das eine, da fehlen Completions. Und das andere ist dann, und das ist für mich so, also bin ich voll bei dir, Bills Defense ist die Geschichte dieses Spiels, ist die Story dieses Spiels. Und ich würde es anfangen mit dem Pass-Rush der Bills, nochmal herausgreifen. Ich habe noch 2 Spieler in der Secondary, die ich nachher hervorheben will, aber der Pass-Rush der Bills, das ging ja vom Trend her in eine andere Richtung. Eigentlich Chiefs O-Line verbessert die letzten Wochen, hatten jetzt auch Verletzungen, muss man fairerweise sagen, am Ende dann dieses Spiel ohne beide Starting Tackles auch zu Ende gespielt. Das war natürlich auch ein Faktor. Aber Buffalo auf der anderen Seite eben verlieren. Ed Oliver haben wir vorher drüber gesprochen. Verlieren Michael Holt in diesem Spiel für den Rest der Saison auch mit einem Achillessehnenriss. Und das war eh schon keine Front, die jetzt dominant war. Also der Trend vor dem Spiel ging eigentlich mehr so in die Richtung, oh, Bills Front, weiß ich nicht. Ja. Chiefs O-Line verbessert. Und dann setzen die hier Mahomes bei über der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck. Die höchste Pressure Rate, die die Bills in den letzten 5 Jahren gegen Mahomes hingekriegt haben. Und das war viel Foreman Rush. Joey Bosa hatte ein tolles Spiel. Und das ist dann eben der andere Part, warum ich mit dieser Completion Percentage hier auch eingehen wollte. Mahomes hat dann 3 von 16 für 61 Yards angebracht und einen Pick gegen Druck.
Ja.
Und das das klingt jetzt erstmal eine furchtbare Statline, 3 von 16 für 61 Yards und eine Interception. Aber das war für mich noch fast noch mehr, da bringe ich die Coverage dann mit rein, dass Mahomes viele Plays hatte, wo er versucht zu kreieren, wo er aus der Pocket geht, wo er nochmal diese extra Sekunde sich irgendwie holt. Aber es war einfach niemand offen. Und die Bills haben das so gut in Coverage auch gespielt. Und ja, das war für mich so der andere Punkt eben, deswegen diese niedrige Completion Percentage, sie kommen nie in dieses schnelle Kurzpassspiel, was normalerweise die Offense auszeichnet. Und die Bills setzen Mahomes viel unter Druck, erzwingen diese schwierigen Pässe und sind dann dahinter stark in Coverage. Und das war echt so, also ich hatte wirklich nie das Gefühl, außer ganz früh im Spiel, dass Kansas City offensiv so richtig komfortabel war. Der zweite Drive tatsächlich der Chiefs ist der, den ich am meisten mochte. Weil da hatten sie eine richtig gute Balance mit dem Run-Game. Das ist dann am Ende der Wildcat-Touchdown von Rashee Rice. Das war so der Drive, wo ich den Eindruck hatte, okay, das ist die Chiefs-Offense, die wir die letzten Wochen gesehen haben. Aber dann eben das Thema, das dann wirklich schnell mehr und mehr durchkam, war, Bills kriegen Druck, Bills bewegen Mahomes von seinem Spot weg. Mahomes hat weniger offene Receiver, muss den Ball halten. Und dann hat es halt wirklich ja spektakuläre Plays von ihm gebraucht, um überhaupt die Offense zu bewegen. Also was der an Würfen dann ja drin hatte. Beim dritten Drive war es dieser Shot auf Rice gegen Zone Coverage über die Mitte bei 2. und 16 für ein neues First Down. Bei dem Drive vor der Halbzeit, den du gerade angesprochen hast, ist es ein 20-Yarder zu Kelsey im Scramble Drill und dann der 40-Yard-Shot auf Marquise Brown. Zweiter Drive nach der Pause. Bills haben eigentlich bei Third Down alles super gecovert, aber er findet Kelsey dann ganz, ganz spät. Das war dann der Drive, der, also, muss man fairerweise sagen, am Ende unfair ein bisschen zu Ende geht, weil eine klare falsche Grounding-Strafe von den Refs gegen die Chiefs gecallt wird.
Da musste ich und dann, warte ganz kurz, dieser Pass auf Kelsey war einer dieser Desperate Throws, die ich meinte, die geklappt haben, weil den darf niemand so werfen. Also da standen vier Verteidiger.
Ja, aber er platziert ihn halt trotzdem gut.
Er platziert ihn perfekt, halt aber Ding, gegen die Laufrichtung, diagonal übers Feld, tief, drumherum wirklich.
Aber
er
das
muss
meine
genau
ich.
in dieses Feld reinfallen, damit Kelsey eine Chance hat. Aber auch die Chemistry, die beiden haben. Es gab dann noch
war
so
Spiel
einen
mehrfach,
Kamerashot von der Gegenseite, also wo man wo man Kelsey quasi sieht, wie er sich bewegt. Und er macht ja wirklich nur ein paar Schritte wieder in die andere Richtung. Und Mahomes sieht das sofort und antizipiert das auch sofort. Also sie sind komplett auf einer Wellenlänge. Aber davon hat es halt, wie du schon gesagt hast, davon hat es ja einfach viel zu viele gebraucht. Und so viele kann dann auch ein Patrick Mahomes nicht anbringen.
Genau, das war wirklich die Geschichte. Und dann den krassesten haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. 4. und 17. Und er findet Rice fürs First Down. Das ist halt so irre. Das ist halt wirklich nur Mahomes, mit dem du sowas machst und dann auch noch so schaffst. Also am Ende dann will er zu viel. 3. und 10, feuert den wieder Gegendruck, wieder Bosa, tief in Double Coverage Richtung Xavier Worthy und Maxwell Hairston fängt den eben ab. Aber dieses, ich komme da wirklich mehrfach drauf zurück, dieses Thema Completion Rate und warum ist diese Zahl so? Das erzählt viel von der Geschichte des Spiels auf der Seite des Balls, weil die Bills eben viel Druck gemacht haben, super gut in Coverage waren, immer wieder diese schwierigen Bälle erzwungen haben und Mahomes halt wirklich noch einige davon trifft. Ansonsten ist es, glaube ich, ein einseitiger, noch deutlich klarerer Sieg für die Bills. Ich habe es gerade gesagt, ich will ein, zwei Spieler hervorheben. Bosa, ganz klar, tolles Spiel gemacht. Harrison haben wir schon gesagt, Christian Benford eben hatte dieses Tackle, das den Touchdown vor der Halbzeit verhindert, wo sie eben nicht in die Endzone kommen. Cole Bishop. Safety Play war so ein Problem für die Bills dieses Jahr bisher. Da haben sie eben, also da haben wir ja sogar mehrfach drüber gesprochen, da haben wir jetzt in der Trade-Kandidaten-Folge drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, die müssten eigentlich einen Move machen, so einen Minka Fitzpatrick holen, weil Safety so ein Problem war und Cole Bishop hatte ein absolut fantastisches Spiel. Für mich so der Bosa oder Bishop, wen du als Spieler des Spiels auf der defensiven Seite für die Bills haben willst, der hat einige Drives einfach beendet, weil er Incompletions erzwungen hat. Der hat das Play bei Fourth Down gemacht, wo die Chiefs nicht konverten können. Der war wirklich überall, hat ein tolles Spiel. Ganz, ganz präzise in seinem Trigger nach vorne, wie er Pässe attackiert hat. Den wollte ich hier auf jeden Fall herausheben, eben weil Safety so schlecht war die letzten Wochen für Buffalo.
Doppeltes Lob hält besser.
Ja.
auf der anderen Seite, ich meine, klar, ohne eine gute Offense und eine funktionierende Offense gewinnst du so ein Spiel auch nicht, egal wie gut deine Defense ist. Und Josh Allen hat ein super cleanes Spiel. Also Stichwort Completion Percentage, 23 von 26 für 273 Passing Yards. Dazu noch zwei Rushing Touchdowns. Und der erste von den beiden, der hat schon den Rekord gebrochen, den er vorher schon zusammen mit Cam Newton hatte, was Rushing Touchdowns von Quarterbacks angeht. Das war nämlich sein 78. Und ab jetzt legt er nur oben drauf. Ich fand, auf der Seite des Balls war es gefühlt ein bisschen andersrum. weil die Bills hatten gefühlt weniger Big Plays. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, weil die hatten auch Big Plays. Also, sie hatten einen 17-Yard-Run von James Cook, die hatten einen 47-Yard-Catch von Kincaid. Ja. Aber sie konnten halt viel besser den Ball down für down bewegen. Viele schnelle, kurze Pässe. Genau das Gegenteil eben, was du gerade angesprochen hast, bei Mahomes, was nicht da war. Viele schnelle, kurze Pässe. Ich meine, letztendlich haben fast nur Dalton Kincaid und Khalil Shakir Bälle gefangen in dieser Offense. Neben dem guten Run-Game über Cook. Aber ich glaube, keiner hat mehr als 2 Catches und die beiden 6 und 7. Also das war schon klar, was auch der Gameplan hier ist. Und das war dann am Ende auch ja fast ein bisschen enttäuschend von der Chiefs Defense, muss ich sagen.
Ja, die Bills haben das Spiel gespielt, was die Chiefs die letzten Wochen häufiger eben hatten. Ja. Dieses super effiziente, immer on schedule, kaum negative Plays. Und dein Gefühl ist genau richtig. Also sie hatten die Big Plays. Allen hat auch 3 Completions über 20 plus Yards, war 3 von 3 bei Pässen, die downfield gegangen sind. Und selbst wenn wir auf über 10 Yards gucken, hatte der eine in Completion. Der hatte, ich glaube, 6 von 7 war er bei Pässen über 10 plus eher Yards. Aber die waren halt fast alle in Structure. Also der Unterschied, fand ich, da zu Kansas City war, Mahomes musst du halt kreieren, damit sie in diese Big Plays häufig kommen. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Bei Allen war viel in Structure. Das war dann sowas wie der Shot auf Dawson Knox, den Tight End. Das ist aus einem super Play-Action-Fake heraus. Täuschen einen Outside-Zone-Run an, sieht so aus, als würde der Tight End blocken. Plötzlich geht er ab viel, sprintet am Corner vorbei. Und als der Corner das merkt, kommt er halt nicht mehr hinterher. Und dann legt Allen den auch super tief auf Dawson Knox. Die tiefen Crosser zu Dalton Kincaid, die haben super geklappt. Ich glaube, Kincaid, man kann ihn mittlerweile als de facto Nummer 1 Receiver dieser Offense bezeichnen. Zumindest in diese Richtung sind wir, glaube ich, unterwegs. Und dann, also Run Game natürlich, das war dann ein klarer Unterschied, dass die Bills den Ball halt sehr gut laufen konnten und Kansas City eben nicht. Das ist jetzt nicht so überraschend. Überraschend aber war, wie gut die Bills eben den Ball am Boden bewegen konnten gegen eine Chiefs Run Defense, die eigentlich verbessert war die letzten Wochen. Und dann zweite Hälfte, ich fand, zweite Hälfte hat Kansas City auch ein bisschen mehr Zugriff bekommen. Haben auch diese Heavy-Sets der Bills ein bisschen besser verteidigt. Da kam der Pass-Rush auch ein bisschen mehr ins Spiel. Aber dann hast du eben dieses Ding, dass Allen ja dann halt auch solche Plays mal raushauen kann. Also er hat den einen auf Elijah Moore bei 2. und lang. Er hatte diesen Flip-Pass zum Tight End, wo er aus der Pocket geht, nach vorne sich bewegt. Dann kommt der Linebacker vor und in dem Moment flippt er den Ball so an ihm vorbei, wirklich zum Tight End für 18 Yards oder was das waren. Also das war eigentlich die perfekte Mischung aus dieser Ballkontrolle, die echt beeindruckend war. Viele schnelle Pässe, viel underneath, Ball super laufen. Allen, der eigentlich fehlerfrei spielt. Und dann halt aber auch diese Shot-Plays innerhalb der Offense immer wieder drin haben. Im Play-Design immer wieder drin haben. Das war ein sehr, sehr, sehr reifer Auftritt von den Bills. Und offensiv hättest du mir das vor dem Spiel ja verkaufen können. Defensiv hätte ich das so auf keinen Fall erwartet.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich das Problem für die Chiefs, die sind jetzt schon wieder 2 Spiele hinter den Broncos, die gewonnen haben. Nur Dritter in der eigenen Division. Die Bills jagen die Patriots. Das ist für beide, also, die werden beide in die Playoffs kommen. Aber gerade bei den Chiefs, das ist jetzt schon eine stattliche Anzahl an Niederlagen nach 9 Wochen. So viele hatten sie unter Andy Reid. Ich glaube erst 2 Mal. Das müsste das dritte Mal jetzt sein.
Jetzt wird halt jedes Spiel super wichtig. Ne? Ja, der Niederlage hier, also wir haben ja das immer wieder auch gesagt, ja, die spielen noch 2 Mal gegen die Broncos, so divisionmäßig. Klar, du hast immer noch ein Stück weit in der Hand, aber jetzt musst du halt diese Spiele gewinnen. Also die spielen in 2 Wochen dann, die haben jetzt Bye Week, in 2 Wochen gegen Denver, Must Win, dann gegen die Colts, das wird ein Must-Win-Spiel sein. Dann haben die unter anderem halt auch noch hier noch Houston auf dem Schedule. Die haben dann noch das Rematch mit den Chargers, das Rematch mit den Broncos. Und viele Ausrutscher dürfen sie halt jetzt nicht mehr drin haben.
Lass uns über JJ McCarthy sprechen. Und die Minnesota Vikings, die haben gegen die Detroit Lions gespielt und gewonnen bei der Rückkehr von McCarthy bei seinem dritten NFL-Start am Ende 27-24. Wir können gleich darüber sprechen, wie die Lions sich das Leben auch wirklich selber sehr schwer gemacht haben und sich vielleicht auch selber irgendwo geschlagen haben. Aber lass uns positiv starten, weil wir haben darüber gesprochen, wie wichtig jetzt diese Spiele für JJ McCarthy sind, wie wichtig diese Spiele generell für die Vikings sind und die weitere Planung. Und sie haben gewonnen und er hat auch seinen Teil dazu beigetragen, also vor allem mit einem Blitzstart, 2 Drives, 2 Touchdowns. War jetzt nicht fehlerfrei, er hat jetzt nicht wie verrückt geballt, so, aber in kritischen Momenten zumindest da gewesen und den Ball auch angebracht gegen eine gute Defense der Lions. Wie fandst du J.J. McCarthy, wie fandst du die Vikings Offense?
Inkonstant, aber mit positiven Tendenzen, so würde ich es vielleicht sagen. Weil, also, das war, muss man erstmal, muss ja richtig frame. Also, du spielst dir auswärts in Detroit. Toughes Stadion, toughe Defense, super schweres Matchup. Du bist 8 Punkte Underdog in dem Spiel aus Vikings Sicht. Das ist schon mal erstmal wichtig, finde ich, um das generell so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist denn die Erwartungshaltung. Und dann kommst du als Quarterback zurück, hast 2 Starts bisher gemacht, hast jetzt, wie lang? 6 Wochen? 6 Wochen gefehlt. Sprich, da ist schon auch ein bisschen, dem gebe ich auch ein bisschen Spielraum. Und ich fand aber, er kam ja echt ziemlich hot raus. Also eigentlich der erste Highlight-Wurf hätte eigentlich schon ein langer Touchdown auf Jordan Addison sein können. Wäre ein schwieriger Catch gewesen, aber Addison kann den nicht sichern. Das war aber so ein erstes Zeichen für, okay, McCarthy hat zumindest keine Angst. Er geht hier downfield, der attackiert diese Defense. Touchdown kam dann ein paar Plays später. Justin Jefferson, den legt er super über den Verteidiger und Jefferson pflückt ihn halt mit einer Hand dann auch runter. Er hatte beim 2. Drive den tiefen Ball auf Addison. Das ist dann super Adjustment auch vom Receiver, aber auch das ist kein schlechtes Ballplacement in dem Sinne von McCarthy, auch wenn er ihn nicht vor Addison mehr platziert bekommt. Und dann direkt danach der Touchdown auf Hockenson mit einem Play-Action-Rollout. Sie hatten generell mit Play-Action einige gute Würfe, auch vertikaler in dem Spiel. Auf der anderen Seite, er hat auf jeden Fall noch ein paar Mal gezögert bei manchen Reads. Er hat offene Passfenster zugehen lassen. Ich mochte den Touch bei manchen Pässen. Das ist ja ein Thema bei ihm, weil wir wissen, McCarthy hat gute Power im Arm, aber er muss noch mehr Flexibilität in seine Würfe bringen. Das fand ich war bei manchen Würfen hier gut. Auf der anderen Seite, Ballplacement war schon noch echt inkonstant. Ab und zu ist ihm auch ein Wurf echt weggesegelt. Einmal hat er einen ziemlichen Anschluss von Justin Jefferson bekommen bei dem Wurf, den er deutlich über seinen Kopf wirft. Er hat halt den Pick über die Mitte, den er in den Rücken seines Receivers wirft. Terry Arnold, der da ein tolles Play auch macht. Arnold generell ein paar gute Plays gestern für die Lions Defense. Er hat Addison einmal bei einer Go-Route im 3. Viertel überworfen. Hat bei ein bisschen später bei 3rd Down, kommt er aus der Pocket Gegendruck, will dann zurück über die Mitte und wirft den aber bisschen zu hoch und ein bisschen in den Rücken von Jalen Naylor. Also diese Momente gab es schon immer wieder. Aber ich fand, das war wieder auch ein Spiel, wo du gesehen hast, zumindest so der mentale Aspekt, glaube ich, bei ihm ist kein Problem. Der bleibt in solchen Spielen drin.
Aber das muss, also, das war ja auch ein großes
Argument. Das war ein Selling Point bei ihm, auf jeden Fall.
Aber, genau,
aber das weißt du ja nicht.
Das richtige Wort.
Ja, das weißt du ja aber nicht so, wie das sich dann überträgt. Ne? Und das haben wir jetzt Woche 1 gegen die Bears gesehen und wir haben es jetzt hier gesehen. Weil er halt dann, und das fand ich wirklich dann positiv, zum einen eben dieses, der hat nicht ängstlich gespielt. Also das war kein Spiel, wo du das Gefühl hattest, oh, wie kriege ich den Ball schnell weg und ich werfe lieber einen Checkdown und okay, dann punten wir halt. Sondern der hat vertikal attackiert. Er hat die Scrambles, er hat den zum Touchdown. Das war ein kreiertes Play, wo die Rusher ein bisschen zu hart nach innen kommen von der rechten Seite und Detroit hat überhaupt keinen Contain-Spieler außen. McCarthy sieht es und läuft in die Endzone. Und dann vielleicht die Szene des Spiels. Und wenn ich Vikings-Fan wäre, dann das ist das, wo ich, glaube ich, heute noch mit einem sehr guten Gefühl dran denke. 3rd und 5, 1:41 vor dem Ende. Die Vikings führen mit 3 Punkten. Die Gefahr hier ist halt, das Spiel aus der Hand zu geben. Weil die Lions echt, die kamen wieder in das Spiel, die haben sich da reingekämpft. Die haben, reden wir gleich drüber, davor schon Gelegenheiten liegen gelassen, das noch enger zu machen. Und wenn du hier puntest und den Lions den Ball gibst, ich würde sagen, dann verlieren die Vikings wahrscheinlich das Spiel. Es gibt dir hier 2 Optionen. Entweder du läufst den Ball, wie gesagt, 3rd und 5. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass das dann dass es gestoppt wird von Detroit, dann lässt du zwar die Uhr runterlaufen oder kannst dann die Uhr drehen oder erzwingst halt eine Timeout und dann puntest du aber den Ball zu den Lions. Und sie machen das nicht. Sie vertrauen ihrem Quarterback und der wirft einen tollen Backshoulder-Pass auf Jalen Naylor. 1st Down, game over. Das war sein Wurf des Spiels.
Ich finde, da muss man dazu sagen, war auch ein starker Catch.
Das war auch ein starker Catch auf jeden Fall. Aber der ist halt enge perfekt
Coverage,
platziert.
Er ist perfekt platziert, ja. Aber den musst du erstmal auch so.
Auf jeden Fall. Auf
so
jeden Fall.
Aus der Luft pflücken. Das war schon
absolut.
Von beiden auf jeden Fall sehr gut.
Genau,
Play, ja.
Genau. Und das war so, also das war für mich echt so ein, okay, das nehme ich, das ist so das Nummer eins, der Nummer eins Moment, würde ich mal sagen, den ich mitnehme.
Es gab ja auch nicht viel mehr, muss man auch dazu fairerweise sagen. Also das meinte ich mit in den kritischen Momenten da gewesen, aber es ist ja auch sehr viel Zeit ins Land gezogen. Oder Spiel ins Land gezogen, ohne dass es jetzt Plays gab, die man hier nochmal thematisieren muss. Aber ja, du musst in diesen kritischen Momenten dann so einen Pass dann auch erstmal anbringen. Auf jeden
genau,
Fall.
Genau. Und für mich so, wenn ich so zusammenfasse, McCarthy war in meinen Augen ein Teil des Spiels war, wie genau. er dieses Spiel angegangen ist und wie ja. er vertikal attackiert hat, ein paar Big Plays getroffen hat, einige Sachen verfehlt hat, gerade Plays spät im Down, mehrfach dann off-Target war. Die andere Sache war eben das Run-Game der Vikings. Das war für mich eine riesen positive Überraschung. Mhm. Die haben 142 Yards hier am Boden. Aaron Jones hat ein super Spiel gemacht. Der musste dann in der zweiten Hälfte verletzt wieder raus. Das hat man auch gemerkt im Run-Game. Ja. Aber dass die für 142 gegen diese Lions-Front laufen, mit fast 5 Yards im Schnitt, das habe ich nicht erwartet. Die Vikings waren wieder gesünder in der Offensive Line. Mein Center wissen wir länger raus, aber beide Tackles haben gespielt. Die hatten auch früh ein paar gute Screens. Auch da Aaron Jones mehrfach Plays gemacht. Aber was die am Boden machen konnten, das war halt der andere Teil dann der Offense für die Vikings.
Ja, und die Lions waren einfach nicht auf Zack nach der Bye Week. Ich meine, Dan Campbell hat es auch, finde ich, sehr treffend danach, ich weiß gar nicht, ob es die Pressekonferenz war, müsste die Pressekonferenz gewesen sein. Er hat gesagt, wir haben alles gemacht, was wir machen mussten, um dieses Spiel zu verlieren. Wir haben in jedem oder wir haben jeden kritischen Fehler gemacht und das zur richtigen Zeit, um das Spiel zu verlieren. Und so kam mir dieses Spiel auch vor. Die hatten einen Saisonhöchstwert in Sacks, die hatten einen Saisonhöchstwert in Strafen. Ultra teurer Fumble von Montgomery in der eigenen Hälfte, dadurch Vikings gute Field Position, tut extrem weh. Es ist ja nicht so, dass sie nicht den Ball bewegen konnten, aber für Lions-Verhältnisse war das alles andere als ein rundes Spiel. Und das dann gegen einen Gegner, der eben in diesen kritischen Momenten die Fehler nicht so sehr gemacht hat, ja, dann reicht das halt eben. Mhm.
Ja, also ich habe mir einen Turning Point rausgeschrieben von all dem, was du da gerade jetzt so umschrieben hast. Und zwar eben dann spät im Spiel. Wie gesagt, Lions arbeiten sich da wieder rein. Ja. Haben dann wirklich einen zähen Drive Mitte des vierten Viertels. Einige Strafen auch. Einen auch gegen die Vikings, die Detroit eine Fourth-Down-Conversion schenkt. Und dann hält die Vikings-Defense. Lions gehen aufs Field Goal, um auf 4 Punkte zu verkürzen. Und der Kick ist geblockt. Ja. Und nicht nur die Punkte da fehlen dann eben Detroit, dann wäre es halt ein 4-Punkt-Spiel gewesen, sondern dann im Gegenzug bewegen die Vikings halt den Ball, nehmen nochmal fast 3 Minuten von der Uhr und kicken selbst das Field Goal, gehen 3,5 Minuten vor dem Ende auf 27-17 oder mit 27-17 in Führung. Das war so der letzte Break, den sie gebraucht haben, um das zu gewinnen, weil die Lions haben nicht locker gelassen in dem Spiel. Nee. Also die Lions sind ja dann wirklich auch immer wieder reingekommen. Trotzdem, gerade auch mit Blick, wie wir vor dem Spiel darüber gesprochen haben, das war das erste Mal in der Brian Flores-Ära, dass die Vikings-Defense so richtige Antworten für Detroit hatte. Wir haben es gesagt, 4 Matchups bisher. Die Lions haben nie unter 30 Punkten gemacht in diesen Spielen gegen die Brian Flores-Vikings-Defense. Meistens angefangen damit, dass sie den Ball richtig gut laufen konnten. Und das war hier ein Riesenunterschied. Jahmyr Gibbs hatte 9 Carries für 25 Yards. Kein explosiver Run dabei. Montgomery 11 für 40, die konnten am Boden wirklich überhaupt zu keinem Zeitpunkt mal was ins Rollen bringen. Das fand ich war von den Vikings nicht mal, also mir ist zumindest jetzt schematisch nicht größer was aufgefallen, da müsste man dann im Laufe des Tages heute, wenn da alle Zahlen und alle Tracking-Daten da sind, das nochmal angucken, aber ich fand eher, dass die Vikings Gaps super attackiert haben, physischer gespielt haben, also wirklich schnell nach vorne attackiert haben, so ein Stück weit einfach, die waren giftiger und das sagen wir eigentlich fast nie über eine Defense, wenn sie gegen die Lions Offense spielt, weil die Lions Offense eigentlich das nicht zulassen oder nicht zulässt und hier war das wirklich der Fall und dann haben sie es eben dadurch geschafft, also weil sie das Run-Game so limitieren konnten, Jared Goff in die Situation zu bringen, in denen Jared Goff nicht sein will, also 2. und lang, 3. und lang, klare Passing-Situation. Und da hat die Defense dann zugeschlagen. Da konnte Brian Flores eben seine Trümpfe ausspielen. Next-Gen-Stats hat Minnesotas Defense mit insgesamt 30 individuellen Pressures. 30 Pressures. Also für Kontext, bei einem Play können 2 Spieler einen Pressure haben. Also waren nicht 30 Dropbacks unter Druck, aber 30 individuelle Pressures. Viele Blitzes auch. Sie haben es ausnutzen können, wenn die Running Backs in Protection gewackelt haben. Und das, obwohl Goff den Ball super schnell geworfen hat. 2,44 Sekunden im Schnitt. Also wirklich schnell den Ball losgeworden ist. Und trotzdem stand er bei fast der Hälfte seiner Dropbacks hier unter Druck. Allein 4 Three and Outs für diese Lions Offense. Und dann, ich habe den einen Turning Point gerade schon angesprochen mit dem geblockten Field Goal. Der andere war halt der Fumble von David Montgomery. Weil da converten die Lions eigentlich 3. und 12 mit einem kurzen Pass, haben einen Catch-and-Run von Montgomery und der lässt den Ball rausschlagen. Cashman mit dem Forced Fumble, Vikings recovern, sind dann schon an der gegnerischen 35. Das war so, also diese ganzen einzelnen Plays, die dann halt die Vikings gemacht haben und wo, was du ja gerade gesagt hast, die Lions, ja, so ein Stück weit auch das dann weggeworfen haben, aber die Vikings das halt auch wirklich, wirklich gut gemacht haben. Und dann Goff gegen Pressure, das ist halt, das ist der Worst Case für diese Offense. 6 von 16 für 71 Yards gegen Druck. Und das ist ja in solchen Spielen dann auch bei ihm häufig so, dass er nicht nur mit Pressure-Problemen hat, sondern wenn so ein Spiel sich so entwickelt, dass er dann auch unruhig in der Pocket wird, die Augen dann auf den Rusher mehr gehen, statt Downfield zu bleiben, wo er Sacks dann so ein bisschen hinnimmt, statt ein Play zu machen. Da gab es auch einige Sachen, wo er dann auch Würfe einfach verfehlt hat. Ja, also die positiven Plays waren auch da. Gerade St. Brown hatte 2, 3 gute Dinger. Laporta, dieser tolle Touchdown zum Start, wo er wirklich durch 3 Verteidiger da durchgeht und den in die Endzone bringt. Das auf Jameson Williams dann beim letzten Drive natürlich ein toller Wurf, ein toller Catch auch und behält die Balance, um in die Endzone zu kommen. Also es gab auch gute Würfe gegen diese Vikings Secondary, aber Minnesota hat es defensiv geschafft, dass die Lions nie in ihren Plan A offensiv gehen konnten.
Ja, und letztendlich ist das eine ultra enge Division, denn zwischen Platz 1 und Platz 4 ein Spiel. Packers, Lions, Bears, alle 5 Siege, Vikings 4 Siege. Es ist eigentlich genau das, was wir vor der Saison erwartet haben. Aber dieses Spiel hat das Ganze natürlich noch mal enger gestaltet. Dann sprechen wir doch über eins dieser NFC North Teams mit 5 Siegen. Die Green Bay Packers, die waren ziemlich großer Favorit. Ich habe jetzt die Line nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber
14, glaube ich. Also waren, glaube ich, 2 Touchdowns.
Ja, es war auf jeden Fall eine saftige Line für die Packers. Und die haben verloren gegen die Carolina Panthers. Eine ganz dicke Überraschung. Die Panthers gewinnen mit 16-13. Ja, am Ende nicht nur der Score, sondern generell einfach auch ein kurioses Spiel, weil die Packers dürfen das niemals verlieren. Niemals dürfen sie dieses Spiel verlieren. Die machen über 100 Yards mehr als die Panthers, sind 5-mal in der Red Zone und machen insgesamt 13 Punkte. Generell, was da für Drives dabei waren der Packers? Nur 3-mal als Beispiel. Das sind die 3 Drives, die in meinen Augen auch vor allem dafür gesorgt haben, dass die Packers dieses Spiel verlieren. Es war, glaube ich, direkt der erste oder zweite, 9 Plays, 56 Yards, endet mit einem Fumble. Keine Punkte. Dann 9 Plays, 43 Yards, Missed Field Goal. Es war sehr windig. Das haben die Panthers auch erfahren müssen.
Ja.
13 Plays, 58 Yards, Turnover on Downs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war bei einem 4. Versuch dann logischerweise. Und da passiert, also da funktioniert gar nichts. Ein komplett broken play. Aber vor allem bin ich der Meinung, dass man da sogar noch Glück hat, dass Jackson von den Panthers die Interception in der Endzone droppt. Weil ja, es war 4. Versuch und sowieso Turnover. Aber ich bin der Meinung, der hätte sehr, sehr viel Platz gehabt. Sehr, sehr viel Rasen vor sich gehabt. Und da wäre ich mal gespannt gewesen, wie sie das hätten aufhalten können, diesen Return. Aber das waren diese 3 Drives, lange Drives, die keine Punkte gebracht haben. Dazu gab es noch eine verheerende Interception von Jordan Love. Unterworfen in Triple Coverage, mehr oder weniger. Ja. Ganz, ganz schlechtes Play. Und das ist dann insgesamt viel zu viel. Auch wenn die Panthers jetzt nicht wahnsinnig viel machen mussten, um dieses Spiel zu gewinnen, so schlägt man sich halt selber. Und die Packers so ein seltsames Team. Also dieser Auftritt alleine war auch schon so seltsam und generell ein sehr unbefriedigender Auftritt. Weil sie konnten den Ball bewegen, haben das häufig getan. Aber dann so am Ende zu verlieren, tut dann halt doppelt weh. Plus, Stichwort wehtun, schwere Verletzung für Tucker Kraft, der wahrscheinlich, mutmaßlich, sehr lange ausfallen wird.
Ja, ist halt, und es ist halt leider das zweite Spiel von den Packers schon in der Richtung. Also wir hatten das Browns-Spiel früher in der Saison und jetzt dieses Spiel hier, wo du klarer Favorit bist und man halt von einem Championship-Kaliber-Team, was die Packers nach wie vor, glaube ich, sein können, erwarten würde, dass sie da halt ihre Hausaufgaben machen. Und das muss nicht immer schön sein. Also ich denke da an sowas wie der Rams-Sieg gegen die Ravens, wo die Ravens noch sehr viele Backups drauf hatten. Das war auch nicht schön von den Rams. Aber es ist halt deine Hausaufgaben machen, die Siege einfahren, die du halt einfahren solltest. Und das haben sie hier verpasst. Und ja, also klar, Red Zone-Geschichte ist ein wichtiger Teil der Story dieses Spiels. 5 Red Zone-Drives eben, nur 1 Touchdown, 2 Field Goals, 2 Turnover. Der Fumble ist von Savion Williams. Der Turnover on Downs, den du gerade angesprochen hast, das war ja 4. und 8. Und Love hält den Ball für 11 Sekunden. oder ich glaube, es war kurz über, knapp über 11 Sekunden. Und die Packers-Receiver schaffen es nicht, sich da im Scrabble-Drill zu lösen. Also vor allem auch den Ball, den er dann da wirft. Ich glaube, dass da, wenn Romeo Doubs da weiterarbeitet, dass er dann da auch hinkommen kann. Den sieht man gar nicht im Play dann in den Broadcast-Winkel. weil der halt nicht weiterläuft. Aber dass du da, dass da, also der sieht dann richtig doof aus von Love, dieser Wurf. Aber ich glaube, er dachte halt, dass da sein Receiver auch mit ihm weiterarbeitet und nicht das Play aufgibt. Und selbst auch das davor, ich meine, das ist Dritter und Drei von der Acht, also vor diesem Fourth Down Play. Und Love wirft den Ball 5 Yards ins Backfield zu so einem Screen. Trevon Merrick liest es super, stoppt den im Backfield. Deswegen sind sie überhaupt in 4. und 8. Das sind halt 5 Red Zone Drives, 1 Touchdown plus eben, sie kicken ja noch das Field Goal, das sie daneben schießen, ist ja von der 25-Yard-Line. Das taucht ja hier in den Red Zone Stats nicht mal auf, weil da 5 Yards dann fehlen. Das ist der erste Grund dafür, dass Green Bay hier nur 13 Punkte macht und das verliert. Die Panthers haben es eben auf der anderen Seite aber auch geschafft, mit ihrem Run-Game vor allem, das Spiel in wenige Possessions zu halten. 7 Drives hatte jeweils jedes Team nur. Das ist immer gut als Underdog, weil so erhöhst du natürlich die Chance, dass so einzelne Fehler, einzelne verschwendete Drives dann schwerer ins Gewicht fallen. Das ist hier passiert. Und dann hast du ein paar der Sets ja schon angesprochen eben. Packers, natürlich haben die den Ball besser bewegt. Natürlich hatten die mehr Offense und so weiter. Aber eben viel mehr Fehler, viel mehr Red Zone Sachen. Die Interception hast du gerade schon gesagt, die ja nicht nur dann vom Wurf her und klarer Fehler von Jordan Love war, sondern Trevon Merrick trägt den ja dann zurück an die 36-Yard-Line der Packers. Sodass die Panthers da dann mit kurzem Feld einen Touchdown schaffen. Und auch das ist dann natürlich ein wichtiges Element in dem Spiel, das, wie gesagt, wenige Drives, eng ist und hinten raus dann den Packers so ein bisschen die Zeit wegläuft, weil sie einfach sich nicht genug belohnen, nicht genug Punkte machen. Extrem sloppy einfach. Also auch der erste Red Zone Field Goal Drive, also wo sie den Field Goal in der Red Zone kicken. Ich habe mir die Sequenz davor mal rausgeschrieben. Strafe gegen die Packers, Sack gegen Jordan Love, Strafe gegen die Packers und bei 3. und 23 eine Incompletion. Also auch extrem sloppy einfach. Und das waren so, auf der einen Seite fand ich eben viele einzelne Momente, die dann sehr in Summe sehr ins Gewicht fallen, eben mit den ganzen sozusagen einzelnen Fehlern oder einzelnen Plays, die sie vermasseln. Ich fand aber auch, die Panthers haben mehr das geschafft, was ich gegen Buffalo schon so ein bisschen erwartet hatte, nämlich das Run-Game limitieren vom Gegner. Also Green Bay offensiv, ich fand, die waren selten in einem Rhythmus, auch wenn sie den Ball insgesamt dann gut bewegt haben, bis zur Red Zone zumindest, aber sie haben nie mit dem Run-Game das Spiel kontrolliert. Sie hatten halt ein paar Shot-Plays, mein Love hatte den einen auf Christian Watson für 50 Yards, so, das war mal drin, er hatte den vor der Halbzeit diesen tiefen Inbreaker zu Romeo Doubs, den er auch super über den Verteidiger legt, wo sie dann das Field Goal noch kicken vor der Halbzeit. Also das waren so ein paar Big Plays auch mit drin. Aber es war eben nicht das, was wir von dieser Offense sonst gewohnt sind. Was wir gerade letzte Woche gegen Pittsburgh gesehen haben, wo sie dann den Ball super komfortabel schnell verteilen, First Downs kreieren, positive Plays, den Ball gut laufen und du als Defense gar nicht so richtigen Zugriff bekommst. Das war hier nicht der Fall und das ist dann, finde ich, auch neben eben den Big Plays sozusagen, die Green Bay negativ hatte, auch ein Credit an die Panthers, dass sie das verhindert haben.
Ja, beide Seiten eigentlich super inkonstant bisher in dieser Saison. Also man kann ja auch auf die Panthers Defense schauen, die echt jetzt schon mehrere ganz gute Auftritte hatte, aber dann auch wieder teilweise so Auftritte, wo du denkst, die verteidigen ja gar nichts. Auf der anderen Seite, woran man sich vielleicht ein bisschen gewöhnen muss, sind Rico Dowdle Masterclasses. Ich glaube, es ist jetzt schon das dritte krasse Spiel von ihm, weil er war ja auch ein Grund dafür, warum am Ende 102 Passing Yards von Bryce Young ausgereicht haben, dass sie dann doch irgendwie dieses Spiel gewinnen. Was sagst du zur Panthers Offense auf der anderen Seite?
Ja, letztlich die andere Seite dieser Medaille, auch hier analog zum Bills-Spiel, wo wir eigentlich vor dem Bills-Spiel dachten, naja, vielleicht können sie das Run-Game stoppen, vielleicht können sie den Ball am Boden bewegen. Gegen Buffalo hat es überhaupt nicht geklappt. Hier hat es super gut geklappt, in beiden Facetten. 163 Rushing Yards, das ist jetzt ganz klar das Backfield von Rico Dowdle. Ich glaube, das ist jetzt keine Frage mehr. Der sieht weiter richtig, richtig gut aus. Und die Panthers bekommen halt auch Explosives mit Dowdle am Boden. Das war die letzten Wochen auch schon so. Hat hier auch wieder dieser Big-Play-Run, der dann auch das Game-Winning-Field-Goal dann ermöglicht, obwohl er ja sogar früh im Spiel mal angeschlagen raus musste und irgendwas am Bein, glaube ich, hatte. Aber das ist, wie diese Offense funktionieren muss. Weil die Panthers hatten 102 Passing Yards. Ja. Bryce Young hatte 11 Completions für 102 Yards und ein Pick. Das ist seine Statline hier als Passer in dem Spiel. Das ist an sich, wenn du das liest, das sollte kein Spiel sein, dass du als 2-Touchdown-Underdog gewinnen kannst. Aber eben mit dieser Mischung aus gute Run-Defense, Big Plays in der Red Zone, eigenes Run-Game, da kriegen sie halt dann solche Spiele eng irgendwie. Und auf der einen Seite sagen wir dann, ja, da muss von den Packers mehr kommen. Und auf der anderen Seite, aber es ist halt auch so als Außenseiter kannst du solche Spiele gewinnen. Ich fand, Young hatte so eine Handvoll gute Würfe, vor allem Tetaroa McMillan wieder. Also, was der verhindert, ist echt der Wahnsinn. Der ist einfach so stark da am Catchpoint. Der zweite Drive war richtig, richtig gut, was das angeht. Ein paar richtig gute Bälle zu McMillan. Der endet dann aber eben mit der Interception von Bryce Young, dieser Drive. Also bei dem Drive, auch nur mal für Kontext, bei dem Drive hatte er allein 35 von seinen 102 Passing Yards. Das war ja bei einem Drive. So, und dann wirft er am Ende bei der Interception, hatte vorher schon Glück, dass Chuba Hubbard seinen Fumble, also Bryce Youngs Fumble, recovered. Zwei Plays später dann 3. und 6 von der 14, geht Richtung Endzone, rechte Sideline, wirft den aber sehr nach innen, wo dann der Safety drauf wartet. Ich glaube, also war Richtung Seve Liguette. Ich glaube nicht, dass der da mehr nach innen kommen muss, weil da sind zwei Verteidiger mit Inside Leverage. Ich glaube, den hat Young einfach nicht gut platziert. Hatte später auch nochmal Glück, weil er hätte eine zweite Interception in der Red Zone haben können, spät im 3. Viertel, wo er einen Ball hoch Richtung Receiver wirft. Ich glaube, es war auch Seve Liguette. Und der fällt stehen so ein bisschen ab und McKinney kriegt fast seine zweite Interception und stattdessen machen sie beim nächsten Play den Touchdown mit Dowdle. Also ein bisschen Glück brauchst du auch in diesen Momenten, aber die Panthers stehen 5-4. Die Panthers sind echt noch ein Team, das man jetzt noch nicht in diesem Wildcard-Rennen der NFC noch nicht abhaken kann.
Ja, und auch scheißegal, wie das zustande gekommen ist, so ein Sieg gegen die Packers, wie du schon gesagt hast, ein Titel-Contender. Das gibt auf jeden Fall Rückenwind und das lässt sich sehen. Aber es ist wie letzte Woche eigentlich. Ja, wir haben jetzt über drei Spiele ausführlicher gesprochen, aber es gibt noch ganz viele andere Themen. Ganz viel kuriose Dinge sind passiert und da würde ich direkt mal die Bears und die Bengals ins Rennen schicken. Mein Gott! Mein Gott, was ist das denn gewesen? Aber ey, es war sehr unterhaltsam und ich möchte da noch mal ein Statement wiederholen. Kann mir jeder erzählen, ja, Spiele mit starken Defenses, die können auch unterhaltsam sein. Ja, absolut. Ich habe da auch meinen Spaß dran und ich kann das auch appreciaten, wenn Defenses richtig gut spielen. Trotzdem, sowas holt mich mehr ab. Also Bengals gegen Bears gestern hat mich mehr abgeholt als Texans gegen Broncos zum Beispiel, worüber wir gleich noch kurz sprechen. Aber das war so ein crazy Spiel, das am Ende 47-42 ausgeht. Die Bears führen kurz vor Ende noch mit 41-27, implodieren defensiv komplett, kassieren noch einen Onside-Kick, der nicht mal 10 Yards geht, aber einer der Bears-Spieler kriegt halt den Ball so ganz, ganz bisschen an den Fuß und dann ist er halt frei und dann recovern die Bengals den. Die Bengals kommen zurück, nur damit sie dann noch mal einen Touchdown von den Bears kassieren mit 17 Sekunden auf der Uhr. Das war so schlecht verteidigt auf beiden Seiten. Mhm. Dieses komplette 4. Viertel, das habe ich selten gesehen, sowas. Alleine dieser letzte Touchdown von Colston Loveland sagt mir alles über die Bengals, was ich wissen muss eigentlich. Dass die 42 Punkte machen offensiv mit Joe Flacco und dieses Spiel nicht gewinnen, ist so, so traurig.
Es ist das zweite Mal in Folge, dass die 38 plus machen und verlieren, die Bengals.
Das kannst du niemandem erzählen.
Das hat es auch seit 1966 nicht gegeben. Also, ist ein paar Tage her. Und ja, ist ja eigentlich alles, was du über dieses Team wissen musst. Ich finde, bei solchen Spielen auch häufig nimmst du gar nicht so viel neue Erkenntnisse mit, weil ich meine, wir wussten, dass die Bengals Defense furchtbar schlecht ist. Die Bears Defense war zumindest die Tendenz die letzten Wochen, dass die auch ziemlich schlecht sein könnte.
Okay, aber der Auftritt gestern und nicht mal. Ich habe mir die Notiz gemacht und ich habe dir sogar geschrieben, bevor diese Aufholjagd der Bengals dann kam, habe ich dir geschrieben, ey, die Bears heute wirklich nochmal defensiv nochmal schlechter als die letzten Wochen. Wie viel, also gerade das Tackling auch, was die nach dem Catch noch zugelassen haben. T. Higgins hat da mit den Verteidigern gemacht, was er wollte. Das war nochmal schlechter, auf jeden Fall.
Ja, nee, also würde ich voll mitgehen. Und das ist ja aber halt auch wieder so ein Faktor dahin, wo dann völlig klar ist, dass diese Saison auch für die Bengals nirgendwo mehr hingehen kann. Mit dieser Defense, wo ja dann vor dem Spiel auch so die Berichte waren, naja, falls sie diese Woche nochmal verlieren, vielleicht traden sie dann doch Trey Hendrickson. Alter, also wer jetzt noch nicht gemerkt hat in Cincinnati, dass jetzt der Zeitpunkt wäre, um so einen Spieler noch wegzutraden, wenn man es irgendwie hinkriegt, dann ist da wirklich auch alles verloren.
Ja, Caleb Williams übrigens, kleiner Funfact, mit mehr Catches als Rome Odunze. Ich weiß gar nicht, hatte Rome Odunze am Ende noch einen Catch?
Das ist eigentlich absurd, bei einem 40-Punkte-Spiel, dass dein Nummer 1-Receiver ohne Catch rausgeht.
Ja, muss man, das stimmt, wirklich kein Catch. Drei Targets, kein Catch.
Das ist echt wild.
Ja, muss man darüber diskutieren, ob da Nummer 1-Receiver die richtige Bezeichnung ist.
Ne? Ja, Colston Loveland war der de facto Nummer 1-Receiver.
DJ Moore. Das war auch, das muss ich ganz kurz noch, das war für mich eine der kuriosesten Szenen des Spieltags. DJ Moore auf dem Weg zur Endzone wird, ich glaube, an der 1-Yard-Linie gemarkt. Also da hieß es, okay, da ist er out of bounds gegangen. Er verliert dann aber den Ball und die Bengals challengen das Ganze, ob er nicht vielleicht so hinten durch die Endzone raus gefumbelt hat. Weil das wäre natürlich dann Ballbesitz Bengals. Stellt sich heraus, nee, hat er nicht. Er hat einen Touchdown gemacht. Der war gar nicht out of bounds. Das ist ein Touchdown. Den geben wir den Bears jetzt auch noch. Das ist auch nicht gut beraten. Naja, komm, wir machen lieber weiter. Gab noch andere schöne Dinge. Titans gegen Chargers zum Beispiel. Die Titans haben sich da ein enges Spiel ermogelt, würde ich mal behaupten. Am Ende 27-20. Die Titans haben gepunktet dank eines Pick 6 und einem Punt-Return-Touchdown. So bleibt man dann auch in so einem Spiel drin, aber am Ende gewinnen die Chargers.
Von dem Spiel habe ich noch nichts gesehen. Ich meine, also so ein paar fluky Plays für die Titans, das habe ich gesehen. Aber ja, aus Chargers Sicht im Endeffekt so ein Spiel Mund abputzen, das ist das, was wir zu den Packers gerade gesagt haben. Wenn du es halt, das sind die Spiele, wo du halt einfach einen Sieg holen musst als Team mit Playoff-Ambitionen. Die Geschichte natürlich ist Joe Out-Verletzung, der jetzt wieder raus musste, der wahrscheinlich, wenn ich es richtig jetzt bisher gesehen habe, operiert werden muss sogar. Also das könnte wieder eine längere Geschichte dann sein. Und dann reden wir eben leider wieder über diese Chargers Offensive Line.
Ja. Genau, Joe Alt auch verletzt raus. Da habe ich jetzt auch gar keine Infos. Oder ob es da schon Infos.
Also ich habe nur gesehen, eben, dass gibt. Wahrscheinlich operiert werden muss. Das ist so das eine.
Ja. Ja. Patriots gegen Falcons. Patriots sind einfach super gut drauf. Nummer 2 in der AFC, jetzt nach einem 24-23 gegen die Falcons.
Ein Spiel, was eigentlich hinten raus anders hätte noch enden können, weil die Patriots also Patriots kontrollieren es lange und dann am Ende wird es halt eng und dann eigentlich gleichen die Falcons aus, aber sie verschießen den Extrapunkt. Das war, ich glaube, 3 Minuten vor dem Ende und deswegen ist es ja, halt nicht. Dann kein Spiel, was Richtung Overtime geht, sondern wo die Patriots dann doch den Deckel draufkriegen. Also Falcons auf jeden Fall mit einer Antwort, mit einem Lebenszeichen jetzt vor dem Spiel in Berlin gegen die Colts dann kommende Woche. Aber ja, Patriots auch hier wieder, sie gewinnen halt dieses Spiel dann auch wieder und bleiben eben in der Division vorne.
Ja, nicht das erste Kicker-Problem der Falcons diese Saison. Die Giants verlieren gegen die San Francisco 49ers am Ende 34-24. Die 49ers wieder mit Mac Jones und nicht mit Brock Purdy, aber trotzdem relativ ungefährdet.
Ja, ungefährdet. Und für mich hier dann die Story, die Niners Defense, die das echt, echt gut gemacht hat, die Druck gemacht hat. Dann der erste Drive für die Giants war sehr, sehr easy. Danach aber haben die wirklich auch mehr Zugriff bekommen. Secondary und auch Linebacker fand ich richtig gut in Coverage. Da war viel enge Coverage dabei, wenig Möglichkeiten für Jackson Dart. Und offensiv eben, wie wir es erwartet haben, so ein bisschen. Die Niners konnten halt den Ball laufen gegen diese schwache Giants-Run-Defense, konnten dann aufbauend auch darauf eben, hatten sie dann mehr auch wieder diese einfacheren Pässe für Mac Jones. Leider hier auch wieder eine Verletzung. Die nächste Niners-Defense-Verletzung, Michael Williams, der wahrscheinlich sich das Kreuzband gerissen hat und damit halt der nächste Spieler in dieser Front. Der letzte Starting, sagen wir mal, wenn wir die Edge-Rusher als Starting Four bezeichnen, der letzte, der da noch auf dem Platz stand gestern, der jetzt dann wahrscheinlich auch den Rest der Saison verpassen wird.
Die Steelers schlagen die Colts. Auch das ist eine Überraschung, mehr oder weniger gewesen. Ich ärgere mich sehr übrigens. Ich habe in unserem Tippspiel, hatte ich auf die Steelers getippt, dann sehe ich, Aaron Rodgers hat sich an der Hand verletzt beim Warm-up und dachte, nee, vertraue ich nicht mehr. Hab auf die Colts umgeschwenkt. Und ich habe ja, also wir haben ja über die Steelers Defense jetzt viel gesprochen. Und ich habe es inkonstant genannt, mehrfach. Und zu inkonstant gehört natürlich auch manchmal sehr gut. Das war ein richtig starker Auftritt. Die Colts O-Line echt überraschend stark unter Kontrolle gehabt, würde ich sogar sagen. Am Ende aber entscheidend 6 Turnover der Colts. Daniel Jones, ja. 3 Interceptions, 2 Fumbles. Waren sogar 3 Fumbles, einen konnte man recovern. Josh Downs dann auch noch mit einem. Ja, und ich meine, irgendwo muss man da natürlich noch mal drauf schauen, aber du hattest in gewisser Weise recht. Wir haben die Colts noch nie in so einer Situation gesehen, wo sie dann auch lange hinterherlaufen mussten. Das mussten sie hier und ja. Sah nicht so gut aus.
Ja, ich meine, das ist manchmal ist es das Nervige aus Analysenperspektive, aber manchmal auch das Schöne halt an der NFL, eigentlich immer das Schöne an der NFL, weil wir ja vorher auch gesagt haben mit dem Spiel, es gibt eigentlich so Matchup-mäßig müsste hier Pittsburghs Defense, dürfte da eigentlich keinen Zugriff finden. Und dann spielen die so ein Spiel, stoppen das Run-Game der Colts, was bisher eigentlich niemand geschafft hat. Und ich meine, das hatten wir gesagt, es wird über Turnover laufen müssen. Und das war eben dann das, was passiert ist. Ward mit dem Strip-Sack gleich zum zweiten Viertel war es, glaube ich. Peyton Wilson mit einer Interception, die ein horrender Wurf von Daniel Jones war. Also absolute Katastrophe. Insgesamt die 6 Takeaways. Und ich will das hier auch ganz, das will ich auf jeden Fall betonen. Pittsburgh hat sich defensiv endlich mal angepasst. Wir haben so viel drüber gesprochen. Diese Defense ist so statisch und immer das Gleiche. Und die haben hier viel mehr Split-Safety-Looks gespielt. Die haben Jalen Ramsey von Corner auf Safety geschoben. Und man hat, fand ich, gemerkt, dass die Colts dass es sie ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und dann war es halt das beste Spiel von dieser Steelers Front dieses Jahr gegen den Run, aber auch 18 Dropbacks für Daniel Jones unter Druck, die meisten für ihn in einem Spiel diese Saison. Und gegen Druck war er 6 von 13 für 88 Yards und 2 Picks. Und genau, das war das erste Spiel für die Colts dieses Jahr, in dem sie zum einen den Ball nicht laufen konnten und dann im Rückstand hinterhergerannt sind. Sprich, viele Dropback-Situationen, viele Situationen, wo der erste Read halt nicht da ist, wo das Play-Design nicht so greift. Und am Ende stehen 5 Turnover für Daniel Jones. Die gingen nicht alle auf ihn, das will ich ja auch sagen. Mhm. Aber deswegen sind wir eben, wagen wir bei solchen Teams, abwarten. Abwarten, was passiert, wenn mal andere Spielsituationen kommen. Die werden noch andere Härtetests auch kriegen in der zweiten Saisonhälfte. Dann werden wir ein besseres Gefühl dafür bekommen, was wir vielleicht auch Richtung Playoffs von denen erwarten können. Aber das ist eben genau das, warum ich bei so einem Team mit so einem Quarterback, auch wenn das am Anfang oder die erste Saisonhälfte ja richtig, richtig gut aussah, erstmal schauen, was passiert, wenn Plan A nicht funktioniert.
Das von mir angesprochene Texans gegen Broncos-Spiel war die erwartete Defense-Schlacht. Leider ist einer früh gefallen in dieser Schlacht, nämlich CJ Stroud. Unfassbar. Ja, ich weiß nicht, wie ich das benennen will, weil ich glaube nicht, dass es böse Absicht war, zumindest noch, wenn ich die Körpersprache des Defense-Spielers der Broncos danach beurteile. Aber es war halt einfach wirklich bitter, weil das war früh im Spiel. CJ Stroud musste dann mit Verdacht auf Gehirnerschütterung raus. Ziemlich sicher Gehirnerschütterung, wie der da auf den Boden geknallt ist mit dem Kopf. Am Ende haben sich die Broncos hier sehr schwer getan gegen Davis Mills. Und mal wieder gewinnen die Broncos in der letzten Sekunde mit einem Game-Winning-Field-Goal mit 18 zu 15.
Natürlich. Klar. Ich meine, wir wussten, dass das kein Offense-Feuerwerk hier wird. Ich denke aber ehrlich, dass die Texans das einigermaßen komfortabel gewinnen, wenn Stroud das Spiel durchspielt. Weil Houston hat den Ball am Anfang, fand ich, echt überraschend gut bewegt. Ja. Auch ein paar längere Third-Down-Conversions. Stroud fand ich echt gut in der Pocket, hat da ruhig gespielt, enge Pockets, trotzdem den Ball verteilt. Das war wirklich viel Positives. Und dann muss er halt raus, früh im zweiten Viertel, Davis Mills kommt rein. Der hat sogar eine Handvoll Würfe noch getroffen, die nicht leicht waren in dem Spiel. Aber am Ende Broncos gewinnen eben weiter, wieder so ein Spiel, wo sie im vierten Viertel dann das auf den Kopf stellen und sich da den Sieg holen. Jetzt sind die auf Kurs, auch potenziell diese Division zu gewinnen, und ich habe null Vertrauen in diese Offense. Also ich schreibe mir ja auch, wenn ich solche Spiele dann Einzelspiel quasi anschaue, analysiere, schaue ich mir auch Plays dann mit Time-Marker schreibe ich mir dann raus, damit ich sie halt zum einen nicht vergesse und zum anderen, falls ich mal zurückgehe und sage, okay, ich muss irgendwas zu Bo Nix machen, was habe ich denn so rausgeschrieben, gute Pässe, schlechte Pässe. Ich habe für Nix in dem Spiel allein 7 Pässe, die er entweder verfehlt oder die Defense überhaupt nicht liest. Der hätte 3 Interceptions gestern haben müssen. Kommt mit einer davon, weil einmal Lassiter den Ball fallen lässt und einmal Stingley den Ball fallen lässt. Das waren einfach Würfe zum Verteidiger, die abgefangen werden müssten. Pocket Movement ist schlecht, er ist überhaupt nicht präzise in seinen Reads. Teilweise habe ich das Gefühl, er wirft halt wirklich Bälle dann einfach ohne nochmal oder obwohl er den Verteidiger da sieht. Und ganz ehrlich, die Art und Weise, wie Sean Payton auch hier wieder die Offense called, verrät uns halt, dass er seinem Quarterback nicht vertraut. Der called die Offense so möglichst so, dass der Quarterback so wenig wie möglich irgendwie was kaputt machen kann. Und das, finde ich, ist eigentlich das größte Statement über die Leistung von Bo Nix bisher. Und
das war ja Ende letzter Saison ja schon genauso.
Genau. Und er hat jetzt 2 gute Spiele gehabt dieses Jahr. Und die waren gegen die Bengals und die Cowboys, die 2 schlechtesten Defenses der NFL.
Ey, so viele Themen. So viele Themen. Raiders, Jaguars. Ganz, ganz wild. Ich kannte nicht das Ergebnis, bevor ich mir dieses Spiel angeguckt habe. Ich habe es nicht live gesehen, sondern das lag an Bills gegen Chiefs. Aber ich habe gesehen, wie viele Fantasy-Punkte Brock Bowers und Ashton Jeanty gemacht haben. Und dann gucke ich dieses Spiel und denke die ganze Zeit, wann genau kommen die eigentlich? Wann machen die diese Punkte? Weil das steht hier irgendwie, ich weiß nicht, lange 6-9 oder was. Hinten raus, da sind die Punkte gefallen. Und dann in Overtime. Das Spiel ging in die Overtime. Jaguars scoren in der Overtime. Die Raiders scoren dann wiederum in der Overtime. Gehen für 2. Und Geno Smiths Pass wird geblockt. Niederlage für die Raiders, ganz, ganz bittere Niederlage. Und nicht zu vergessen, das längste Field Goal der Regular Season Geschichte ist gestern gefallen. Neuer Rekord, Cam Little mit einem 68-Yard-Field-Goal. Und das Ergebnis habe ich auch noch nicht gesagt. Am Ende 30-29 für die Jaguars.
Ja, 9-6 ist genau richtig. 9-6 war der Spielstand zum Start ins vierte Viertel.
Ja, genau.
Und dann war es am Ende 30-29. Ja. Also ja, wildes viertes Viertel. Vielleicht das beste Spiel von Geno Smith bisher dieses Jahr für die Raiders.
Boah. Ja,
da waren immer noch ich weiß, was du meinst.
Ab dem vierten Viertel können wir drüber sprechen.
Ja, fair. Fair enough.
Ey, der hat nur. Also, ich hatte lange das Gefühl, die Raiders spielen ohne Wide Receiver in diesem Spiel.
Ja.
Also, eigentlich nur Tight Ends und Ashton Jeanty im Passspiel. Und auch ein paar schwierige Entscheidungen und schlechte Würfe dabei.
Auf jeden Fall. Ich würde
hinten raus deutlich besser.
Ich würde sagen, er war trotzdem der bessere Quarterback gestern in dem Spiel. Von dem, was ich bisher gesehen habe.
Ja. Ja.
Die Jaguars konnten halt den Ball laufen, die Raiders mal wieder nicht. Das war dann eben der Unterschied, was das die Offensive Production angeht.
Ja, aber auch, also Jeanty wurde einmal zum Beispiel wieder hinter der Line of Scrimmage umgenietet. Das ist wirklich.
Ja, wieder 3,2 Yards pro Run für Jeanty.
Kriminell. Die Rams schlagen die Saints, können wir kurz halten, souverän 34-10.
Ja, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur eine Stat zu dem Spiel. Stafford gestern 4 Touchdowns gegen den Blitz. Hat in seinem letzten Spiel davor hat er 5 gegen den Blitz geworfen. Also 9 Touchdowns gegen den Blitz, genau. Die letzten 2 Spiele. Und jetzt auf die Saison steht er bei 16 Touchdowns und 0 Picks gegen den Blitz.
Sunday Night Game, die Seahawks schlagen die Washington Commanders deutlich mit 38-14. Und das Spiel war ja von Anfang bis Ende eigentlich deutlich früh entschieden gewesen, dann so ein bisschen wegverwaltet worden von den Seahawks. Die Commanders hatten defensiv keine Chance in Man-Coverage, haben es trotzdem die ganze Zeit gespielt gefühlt. Und sie hatten vor allem keine Chance mit der eigenen Offense, wo sich dann gegen Ende Jaden Daniels auch nochmal wieder verletzt hat.
Das ist einfach ein Riesenfehler von Dan Quinn. Bei 35-7, Mitte viertes Viertel, deinen sowieso schon das ganze Jahr über angeschlagenen Franchise-Quarterback drin zu lassen, halte ich für eine absolut katastrophale Entscheidung, um dann mit 14-35 statt 7-35 zu verlieren. Also Glückwunsch. Und dann verletzt er sich halt am Ellbogen. Mal schauen. Also das sah richtig, richtig übel aus, die Verletzung. Es gibt so vorsichtige Entwarnungen jetzt in den ersten Stunden danach, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm sein könnte. Ich glaube ehrlich, ich halte es für realistisch, dass wir vielleicht Jaden Daniels gar nicht mehr sehen dieses Jahr oder wenn dann erst spät in der Saison. Deren Saison ist eigentlich durch damit. Und wir hatten ja letzte Woche das Thema eben Washington und All-In oder Win-Now, wie auch immer man es nennen will. Das war ein Scheitern mit Ansage und jetzt, glaube ich, wird es eine interessante zweite Saisonhälfte, wo man mal gucken wird, wie die danach sich aufstellen wollen. Darnold, vielleicht ganz kurz noch zur Halbzeit, 16 von 16, 282 Yards, 4 Touchdowns. Also, ja. Zur Halbzeit, das ist wirklich der Wahnsinn. Die haben diese Defense komplett auseinandergenommen. Und ich meine, die Seahawks haben das gerade mit diesem Big-Play-Passing-Game schon gegen andere Teams auch gemacht. Aber das werden auch andere Offenses noch gegen diese Commanders-Defense machen, weil die ist einfach schlecht.
Ja, also konnten das 1 gegen 1 überhaupt nicht verteidigen. Und man muss aber dazu sagen, ja, Sam Darnold hatte auch hier Big Plays, die super easy waren, weil die Receiver einfach komplett Mutterseelen allein in der Secondary rumspazieren durften. Aber er war stark in diesem Spiel.
Ja,
also gerade die erste
Fall.
Halbzeit war brutal, kurz, lang, intermediate. Unglaublich selbstbewusst einfach, dieser Auftritt
total.
Von Sam Darnold.
Total.
Wir müssen noch kurz über das Monday Night Game sprechen, sofern wir denn über dieses Spiel sprechen können oder wie wir das previewen können. Die Dallas Cowboys spielen zu Hause gegen die Arizona Cardinals. Die Cowboys stehen bei 3-4, die Cardinals bei 2-5. Ich meine, ist ja ganz schön, dass Kyler Murray noch nie in Dallas verloren hat. Er wird aber aller Voraussicht nach nicht spielen.
Nee, er wird nicht spielen. Ja, das wurde viel diskutiert. Ist es jetzt ein Soft-Benching? Oder was ist die Nummer hier? Mit was haben wir es hier zu tun? Auch weil Gannon dann am Samstag noch auch ein bisschen unglücklich gesagt hat, so, ja, Murray, er wird nicht starten, aber er könnte eine Rolle haben in dem Spiel.
Deswegen habe ich es auch so formuliert. Ich glaube, mittlerweile hat man Also
gehen Brissett davon aus, starten, dass er
Genau.
Aber es ist also die Rolle könnte halt einfach sein, ist er so der Nummer 3 Notfall-Quarterback? Oder,
also, ja, aber das kann man einfach so definieren. Also, das kann man doch
genau,
sagen.
Genau, ist einfach sehr, sehr unglücklich formuliert. ich sag's mal so, ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass es seine letzte Saison, Murrays letzte Saison in Arizona ist. Vom Verlauf hier ist ehrlich gesagt meine Interpretation, Murray hat die Woche angefangen, die Trainingswoche am Mittwoch mit den Startern. Und da haben sie auch, da war die Aussage auch relativ klar von Gernot und so, sie gehen davon aus, dass er spielt am Montag. Und dann ab dem Training am Donnerstag war es auf einmal Jacoby Brissett mit den Startern und Kyler Murray mit den Backups. Deswegen ist meine Vermutung, dass da mit der Fußverletzung wieder irgendwas passiert ist. Aber dass es überhaupt so ein Thema ist, verrät uns ja auch sowas über die Situation insgesamt. Und jetzt spielen sie gegen diese schwache Cowboys-Defense. Wenn Brissett hier, weiß nicht, 400 Yards und 4 Touchdowns auflegt, was machst du dann? So, was machst du dann? Die spielen nächste Woche gegen die Seahawks. Wirfst du dann da Kyler Murray aus der kalten Hose rein? Oder, ne? Also, dann ist es halt ein Thema. So, und deswegen, ich erwarte hier ein gutes Spiel von der Offense. Brissett hat den Ball bisher gerade durch die Luft wirklich gut bewegt in den beiden Spielen, die er gespielt hat. Cowboys Defense, glaube ich, müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Da sollten sie sehr viel ansetzen können, gerade auch diese Linebacker anzugreifen mit Marvin Harrison, mit Trey McBride. Das sollte ein sehr produktives Spiel offensiv sein. Und dann gucken wir mal, wo wir storyline-mäßig nächste Woche stehen.
Die Buchmacher stehen auf jeden Fall auf Seiten der Cowboys. Die sind zu Hause favorisiert mit 3 Punkten. Wollen wir noch kurz über die Helme der Packers sprechen? Hast du die vor Augen?
Ich hab das Spiel natürlich gesehen. Ich fand dieses Trikot eigentlich ganz cool.
Das Trikot? Also, wenn ich nur vom Oberteil dieser Uniform spreche, super. Hose, nicht gut. Helm, katastrophal in meinen Augen. Also, was soll das sein? Soll das ein Lederhelm sein?
Dieser alte Lederhelm.
Genau, Leute, also Lederhelm. Gefakter Lederhelm, das sieht so scheiße. Nein.
Also, ich finde das, in Ordnung. Ich finde das ein cooler Touch, das mal für ein Spiel zu machen. Mehr brauche ich es nicht. Aber für so ein Spiel finde ich es eigentlich mal ein ganz cooler Touch.
Ja, und sorry, aber die Hose bei dem einen oder anderen POC-Spieler war das halt wirklich einfach Hautfarben und.
Ja, gut.
Es sah aus, als hätten sie keine Hose an, teilweise. Nee. Nicht so gelungen. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Das war Montag, Woche 9. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Preview auf Woche 10. An dieser Stelle wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao.